Der Schatz der Nibelung muss doch irgendwo sein. Als Frieder während des Goldschürfens eine Leiche entdeckt, beginnt eine aufregende Zeit für ihn und seine Freunde. Ihr Weg führt 1771 entlang des Rheins von Neuenburg bis nach Worms. Übrigens schließt sich auch Johann Wolfgang von Goethe an. Wenn das nicht Grund genug ist, mit dem Autor über den Roman, die Hintergründe und künftige Projekte zu sprechen. Hallo Ralf Dorweiler.
Hallo Heike, ich freue mich total, mit dabei zu sein.
Genau, ich habe gerade gelesen, Die Mission des Goldwäschers. Das ist ja ein Roman, der an das Nibelungenlied angelehnt ist. Was hat dich eigentlich da auf die Idee gebracht?
Ja, angelehnt, ich würde nicht sagen wirklich angelehnt, sondern es ist ja so, dass es ein Teil des Buches, ein wichtiger Teil des Buches ist. Normalerweise ist es so, dass ich in meinen historischen Romanen ja alte Handwerke mir vornehme und das war dieses Mal das Goldwaschen, was es wirklich damals am Rhein sehr stark gab. Und ich habe dann auch ein bisschen das Blattgoldschlagen und das Vergolden auch mit reingenommen, weil das thematisch natürlich eng zusammenhing. Und natürlich habe ich gleich auch bei dem Thema Gold und Rhein irgendwie an das Nibelungenlied denken müssen. Und dann ging mir so durch den Kopf, mein Gott, du als Autor, wenn du es nicht machen kannst, wer dann? Ich kann doch wirklich so frech sein und dieses Mal das Nibelungenlied direkt mit einbauen und auf die Suche nach dem Schatz der Nibelungen gehen. Schatzsuche ist natürlich was, was immer großen Spaß macht.
Ja, und das ist ja auch Abenteuer und ja, irgendwie passte das auch, ne? Ja, die Hauptfigur, der Frieder, der ist ja nun dieser Goldwäscher, ne? Ich verbinde diese Tätigkeit eigentlich immer irgendwie mit diesen großen Trecks, die da quer durch die USA gegangen sind. Wie verbreitet ist denn eigentlich das Goldschürfen hier in Deutschland?
Ja, heute gar nicht mehr so verbreitet. Es gibt Freaks, die das in Flüssen machen. Also da gibt's auch bei YouTube einige Videos von zu sehen, wie die ihre Schüsseln füllen mit dunklem Sand und wie die auch wirklich kleine Goldflitter aus dem Fluss holen. Am Oberrhein ist es eine kleine Touristenattraktion. Da wird das angeboten für Touristen, einen Tag im Wasser zu verbringen und Gold zu suchen. Das gefundene Gold darf man behalten, aber reich wird davon niemand. Und reich sind auch früher die Leute nicht geworden. Schon die Kelten haben Gold aus dem Rhein gewonnen. Und das wurde dann auch immer weiter gemacht. Das Gold kommt aus den Alpen. Das wird also vom Fluss immer, wenn Hochwasser ist, mitgetragen. Und weil Gold so schwer ist, setzt es sich natürlich irgendwo ab. Und die großen Brocken setzen sich früher ab. Und je kleiner die Stücke werden, umso weiter werden sie getragen. Und das geht dann eben so bis Karlsruhe vielleicht. Also in Karlsruhe gab es noch Goldwäscher. Die haben dann allerdings sehr, sehr kleine Flitter nur noch gefunden. Ja, mit den Nuggets, die Onkel Dagobert am Klondike River rausgeholt hat, mit denen bin ich auch aufgewachsen und die habe ich auch im Kopf gehabt. Oder auch die Funde in Australien, auch da gab es ja einen Goldrausch. Damit hat das Goldsuchen am Rhein nicht viel zu tun, weil dafür sind wirklich die Funde viel, viel zu klein.
Wie lange musste Frieder denn eigentlich schürfen, damit er so einen Golddukaten halt zusammengekriegt hat?
Ach, das hat wirklich lange, lange gedauert. Also ein Golddukaten, die Flussgolddukaten haben die Landesfürsten zu dieser Zeit sehr, sehr gerne herausgebracht. Da steht dann auch mit drauf, von den Sanden des Rheines ist damit reingeprägt. Übrigens, wer so einen Golddukaten hat, sollte ihn nicht zum Goldpreis rausgeben. Die Sammler geben dafür exorbitante Preise. Und solch eine Menge von Gold rauszuholen aus dem Fluss, das ist natürlich, kann man nicht sagen, wie lange das dauert, weil es an jedem Ort auch einfach unterschiedlich viel Gold zu finden gibt. Und in meinem Buch geht es ja auch darum, dass er gerade zu Beginn einen ganz besonders erfolgreichen Ort gefunden hat, wo er ganz besonders viel Gold auf einmal findet. Es war eben immer so, dass nach dem Hochwasser man beste Chancen hatte, wieder neues, herbeigeströmtes Gold auch zu finden.
Okay. Und dann, was mich ja besonders gefreut hat, ne, so mich als Frau Goethe, du lässt ja dann diesen bekannten Dichter auch zu dieser Gruppe stoßen. Wieso Johann Wolfgang von Goethe? Warum kein anderer?
Ja, wenn ich ein Buch konzipiere, dann habe ich eigentlich meistens ganz gerne eine bekanntere historische Persönlichkeit auch mit dabei. Und dann schaue ich natürlich auch, welche Persönlichkeit macht Sinn. Also wer war zu dieser Zeit auch vor Ort? Und als ich über Goethe gestolpert bin, der gerade zu der Zeit in Straßburg studiert hat, war mir sofort klar, nachdem ich jetzt eben auch schon in einem Buch den Friedrich Schiller habe auftauchen lassen, dass der Johann Wolfgang Goethe, das von hatte er zu der Zeit noch nicht, dass der da eigentlich wirklich die ideale Besetzung ist. Er hat gerade zu der Zeit eben auch in Sessenheim in der Nähe von Straßburg im Elsass die Friederike Brion gedatet, würde man heute sagen, also immer wieder getroffen. Er ist immer wieder zu ihr und in meinem Buch bekommt man die Phase mit, wo sie mehr möchte. Und sie will eben das werden, was du schon bist, Frau Goethe. Und der Herr Goethe überlegt sich das eben noch ein bisschen und er nutzt die Reise mit einer Gruppe von Abenteurern, um sich auf dem Weg ein bisschen klar zu werden. Also so eine Schatzsuche ist ja auch immer ein bisschen die Suche nach sich selbst und nach dem eigenen Zielen und nach den eigenen Wünschen. Und so ist es hier gerade auch ganz besonders für den Goethe.
Kannst du uns denn noch mal einen Tipp geben, welches Werk man von ihm denn auf jeden Fall gelesen haben soll?
Oh, also erstmal würde ich sagen, alles. Wenn das nicht funktioniert, bin ich da aber, würde ich sagen, ganz, ganz konservativ und sage, da nimmt man am besten den Faust und zwar den ersten Teil.
Ja, genau. Wäre auch mein Tipp.
Ja,
also nicht zum Werther greifen, wenn man nicht so emotional veranlagt ist.
Ja, der Werther ist auch sehr schön. Ich find Faust beinhaltet einfach so alles. Also Faust ist wirklich so ein Gesamtwerk, dass da jeder auch etwas für sich finden wird. Und ich habe da selber auch eine kleine Geschichte mit dem Faust. Als ich Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert habe, habe ich nebenbei so ein bisschen auch als Schauspieler gejobbt. Und da hatte ich dann mit einem Kollegen zusammen, haben wir versucht, den Faust als Rap auf die Bühne zu bringen. Es wurde Musik dafür geschrieben. Wir haben da einige Proben von gehabt. Und da habe ich mich so richtig mit diesem Text auseinandergesetzt. Ich muss sagen, es kam nie dazu, dass es eine Aufführung gab, weil einfach zu viele andere Sachen dann dazwischen kamen. Aber es hat mir Faust wirklich nahegebracht.
Na, dann wäre das ja vielleicht etwas für YouTube.
Ja, es gibt zum Glück keine Aufnahmen. Früher hat man das zu der Zeit noch nicht gehabt, dass alles aufgenommen wurde. Zum Glück, muss ich sagen.
Okay, dann mal zurück zum Roman. Wie lange hast du denn eigentlich nach dem Nibelungenschatz gesucht?
Gefunden hätte ich ihn gerne, muss ich sagen. Aber es ist so, dass ich natürlich immer wieder geschaut habe, von was gehen die Leute aus, wo man ihn finden könnte. Es gibt eine ganze Menge Theorien. Es gibt da einige Ideen, wo es sein könnte. Das ist teilweise von Wissenschaftlern zusammengestellt worden, teilweise auch von Leuten, wo man sagen kann, die stehen dem Spinnertum eher ein bisschen näher als der Realität. Ich habe mir eine Menge davon angeschaut und habe mir dann schließlich selbst was überlegt, wo ich denken könnte, dass der Schatz sein könnte. Also ich habe einen eigenen neuen Weg sozusagen beschritten, weil ich auch nicht vorhatte, eine von den Theorien den Vorzug zu geben.
Ah ja, verständlich, genau. Wenn du jetzt einfach so als Romanautor historischer Romane, wenn du jetzt eine Zeitmaschine zur Verfügung hättest, ne, wo wärst du denn gerne dabei gewesen? Wäre das tatsächlich da, wo Hagen den Schatz versenkt hat oder irgendwo anders?
Das ist ja wirklich eine Frage.
Ja.
Also, jetzt muss ich wirklich ein bisschen nachdenken. Ich bin natürlich jetzt geneigt zu sagen, dass erstmal meine Bücher ja grundsätzlich meine Zeitmaschinen sind. Wenn ich historische Romane schreibe, es ist ja nicht so, dass ich da eine feste Zeit habe, in der meine Bücher spielen, sondern dass ich da auch ein bisschen durch die Jahrhunderte springe. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich immer mal Lust auch auf eine gewisse Zeit habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich früher mal sehr fasziniert war von den Urzeitmenschen, also von den ersten Menschen. Das wäre was, was ich mir sicherlich gerne anschauen würde, wie so diese ganz frühen Kulturen, also noch nicht Kulturen gelebt haben. Aber auch die ganz frühen Kulturen interessieren mich. Die Kelten finde ich toll. Sehr faszinierend finde ich die Römer. Also gehen wir in die Antike. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, da mal so eine Woche in Rom, im Rom der Antike zu verbringen. Aber ja, dann kommen wir ins Mittelalter. Da habe ich jetzt eben auch schon was geschrieben. Mit dem Gesang der Bienen bin ich ja zur Hildegard von Bingen gegangen. Und ich glaube, dass diese Zeit sehr viel schöner war als das düstere Mittelalter, das in meiner Jugend noch verbreitet worden ist als Fakt. Ich kann es nicht sagen. Also vor allem, ich bin selber auch noch Fan von Science-Fiction-Literatur. Ich habe hier in meiner Bibliothek einen riesen Bereich an Science-Fiction stehen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht würde ich sogar es machen wie der Held aus der Zeitmaschine und in die Zukunft lieber reisen statt in die Vergangenheit.
Ja, hat auch was, genau. Hattest du denn eigentlich beim Goldwäscher irgendeine Lieblingsfigur?
Immer, natürlich. Also vor allem die Hauptfiguren liegen mir natürlich immer ganz am Herzen. Dieses Mal ist es so, dass ja eine ganze Gruppe von Hauptfiguren da ist. Es ist eben normal, dass ich in meinen Büchern nicht eine einzelne Person alleine rumlaufen habe. Ganz einfach aus dem Grund, weil die sonst alles mit sich selbst im Kopf ausmachen müsste und es auch gut ist, wenn man jemanden hat, einen Sidekick, mit dem man sich über eine Problematik unterhalten kann. Also das hat jetzt einfach ganz dramaturgische Gründe. Aber in dem Fall wollte ich jetzt mal eine große Gruppe losschicken. Und die wächst ja auch eben im Laufe des Buches noch an. Da haben wir eben den Buchhändler, seine Tochter. Aber Frieda und seine Freunde gefallen mir sehr gut. Und dann bin ich einfach ein Fan auch von anderen Figuren, die vielleicht auch nur am Rande auftauchen. Es gibt in Karlsruhe eine Figur, die mir jetzt einfällt, und die würde ich vielleicht sogar als meine Lieblingsfigur nennen. Die ist in einem Gasthaus, die Tochter des Wirts, und meine Heldin kommt mit ihr zusammen und erfährt einfach von ihr so ein bisschen so eine lebensfreudige Situation. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber das ist einfach so ein Moment, der mir sehr gefallen hat. Und manchmal sind es eben auch so diese kleinen Figuren am Rande, die man irgendwie ganz besonders ins Herz geschlossen hat.
Ja, okay, ich erinnere mich an die Szene auf jeden Fall.
Ah, gut.
Ja, und so, wenn du schreibst, bist du da immer am Schreibtisch oder verlegst du dann deinen Arbeitsplatz auch mal irgendwo hin, wo andere Leute um dich rum sind, damit du einfach halt auch so Atmosphäre einfängst?
Also es gibt Leute, die können nicht im Café schreiben. Es gibt aber auch Lehrbücher, die sagen, am besten auch mal ins Café gehen und da schreiben. Ich kann das sehr gut, allerdings zum Plotten hauptsächlich. Wenn ich Probleme habe, wenn ich nicht so genau weiß, wie es weitergeht, dann setze ich mich gerne in einen Café, trinke 2 bis 3 Cappuccino und blicke immer mal wieder auf zu den Leuten, kann da allerdings einfach sehr gut mich konzentrieren. Und eben dann komme meistens auf gute Ideen, die mich weiterbringen. Das eigentliche Schreiben findet wirklich ganz langweilig meist in meinem Schreibzimmer statt. Ich bin Tastaturfetischist. Ich habe mehrere Tastaturen, die ich je nach Bedarf raushole und an meinen Rechner anschließe. Mag es sehr gerne, diese alten, lauten, mechanischen Klick-Tastaturen. Und die habe ich eben dann in meinem Arbeitszimmer stehen und kann da sehr, sehr gut dran arbeiten. Aber es kommt natürlich auch vor, dass ich auf Recherche bin, dass ich auf Lesereise bin. Dann habe ich meinen Laptop natürlich auch mit dabei und schreibe auch da. Aber ja, wirklich Wohlfühlen für das Schreiben, da habe ich mir eben mit meinem Arbeitszimmer so den Ort geschaffen, wo das am besten funktioniert. Aber es geht auch schon mal in den Garten. Also ich habe auch schon Bücher mal im Garten geschrieben. Da muss nur das Wetter für passen. Wenn man dann einen Winterroman schreibt und man sitzt in der brütenden heißen Sonne unterm Sonnenschirm, dann passt das dann nicht ganz.
Ja, ich erinnere mich, als ich die Winterromane alle in der Karibik gelesen habe.
Ah.
Die Stimmung kommt nicht auf, das stimmt.
Ja, es ist ja jetzt auch schon die Zeit für die Weihnachtsromane gekommen. Die sind jetzt auch gerade ausgeliefert worden in die Buchhandlungen, habe ich jetzt gehört von der Buchhändlerin. Und die müssen dann natürlich auch mal schauen, dass sie zur rechten Zeit geschrieben und fertig gemacht sind.
Genau, zweite Lektorat bei 30 Grad, ja. Okay, was liebst du denn jetzt eigentlich am meisten an deinem Beruf als Autor?
Ich habe relativ lange darauf hingearbeitet, wirklich hauptberuflicher Autor zu sein. Ich habe also die ersten Romane, das war eine Krimireihe, die in Südbaden gespielt hat, habe ich neben der Arbeit als Redakteur geschrieben. Und also immer, wenn ich dann abends noch mal aus einer Gemeinderatssitzung nach Hause kam, habe ich mich dann noch mal dran begeben und noch ein paar Zeilen oder Seiten am Krimi verfasst. Ich habe trotzdem auch immer meine Zweifel, ob das alles überhaupt so passt. Aber es gibt so Momente, wo ich so richtig in so einen Fluss komme. Und das passt ja auch zum Rhein so ein bisschen. Also eben dieses Mitreißende. Und mir ist es beim Geheimnis der Glasbläser passiert, jetzt fällt mir das gerade so ein, da habe ich fast 50 Seiten in einem Zug geschrieben. Das ist mir sonst noch nie passiert. Es gibt Tage, wo ich froh bin, wenn ich mal zwei Seiten hinbekomme. Aber da war ich wirklich so in diesem Bann, dass ich nur noch auf diese Tastatur gehackt habe. Und da versteht man dann auch, wenn man mich beim Schreiben sieht, in diesem Wahn, warum ich so eine spezielle Tastatur mag. Weil ich haue dann wirklich da drauf und das tut einem Laptop nicht gut. Und das ist das, was ich eigentlich am allermeisten liebe, wirklich. Also wenn dieser Moment eintritt, dass ich so selbst so in dieser Geschichte drin bin und auch weiß, was alles passiert und es wirklich niederschreiben kann und mich der Sog selbst mitreißt und ich vielleicht sogar anfange zu weinen, wenn eine traurige Stelle kommt. Also das gab es auch schon, dass ich an traurigen Stellen im Buch heulend an der Tastatur saß. Das sind so Momente, diese Emotionen, die möchte man ja auch erzeugen. Und eben nicht nur bei sich, sondern auch beim Leser. Und ich glaube, das überträgt sich dann auch.
Ja, es ist also auch bei Frieda halt so, da gibt es auch so Momente, genau, wo man denkt, oh weia, dann hat man echt Mitleid mit ihm.
Ja, Frieda ist ja wirklich, Frieda ist ja wirklich auch so eine Figur, die natürlich auch ein Held ist und ein Held werden kann, aber das auch nicht immer unbedingt so auf Anhieb. Und das fand ich jetzt eigentlich auch ganz schön bei ihm, dass er den Weg findet, bei dieser Suche nach sich selbst vielleicht auch einen Schritt weiter zu kommen.
Genau, wir sind jetzt fast am Ende und jetzt möchte ich natürlich nicht verpassen, halt dich zu fragen, ob du schon für nächste Projekte uns irgendetwas darüber verraten darfst.
Das darf ich. Also im Bereich des historischen Romans steht was Neues an für Bastei-Löbe. Das wird allerdings noch ein kleines bisschen dauern. Und das nächste, was von mir herauskommt, wird ein Hardcover sein, das allerdings unter einem anderen Namen erscheint. Unter dem Pseudonym Christian Herzog veröffentliche ich dann die Aktion Phönix. Das ist ein Spannungsroman, der 1936, kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Berlin angesiedelt ist. Also auch ein bisschen andere Thematik. Und der wird dann beim zu Rowohlt gehörenden Wunderlich Verlag erscheinen. Mitte November schon, also das geht ganz schön flott.
Genau, also ich glaube, ich habe den auch schon vorbestellt. Oh, gut. Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben ja wirklich sehr viele interessante Sachen gerade über das Goldschürfen gehört.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Das Leben eines Goldwäschers war also ziemlich turbulent, wenn man Ralf Dorweiler glauben darf. Ich fand die Ausführungen des Handwerks total spannend und natürlich auch die Schatzsuche. Die vollständige Rezension zu Die Mission des Goldwäschers findet ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.